True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mit auf Spurensuche ist und war natürlich auch Hubertus.
Hallo.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und hier bei uns war es zuletzt sehr geschäftig, wobei es das eigentlich immer ist. Ihr wisst ja, wir machen True Crime Austria zu zweit und nun haben wir parallel in 4 Recherchen ganz unterschiedlicher Couleur gesteckt. Und die größte davon ist sicherlich diese hier. Es geht um viele Theorien und Verstrickungen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Dort waren wir ja vor kurzem schon mal unterwegs, genauer in Tirol und Südtirol. Der Fall heute führt uns nach Niederösterreich. Die Nachkriegsjahre waren sehr schwierig für die Bevölkerung. Verschiedene Quellen bezeichnen sie als Zeit der wirren Verhältnisse.
Und inmitten dieser Wirren geschah ein Verbrechen, das bis heute Rätsel aufwirft. Der Fall wird auch als das österreichische Hinterkaifeck bezeichnet. Angelehnt an einen Fall, der 1922 in Waidhofen in Bayern geschehen ist und bis jetzt nicht restlos aufgeklärt werden konnte. Ein Wunsch zur heutigen Folge wurde uns übrigens von Julian und Regina zugesendet. Über den österreichischen Fall wird nach wie vor nicht gern gesprochen. Und das führte uns in der Recherche auch das ein oder andere Mal im Kreis. Da es noch heute Angehörige der Opfer gibt, einige sogar in direkter Nähe, haben wir die Nachnamen der Familien, um die es geht, für die Schilderungen geändert.
Die Vornamen hingegen bleiben, mit einem ergänzenden Hinweis. Es gibt einen hohen Anteil an Marias, am Hauptschauplatz der Geschichte allein 5 von ihnen, 2 Mütter, 2 Töchter und eine Besucherin. Außerdem tauchen 3 Hedwigs in der Geschichte auf. Wir machen sie jeweils durch den Kontext kenntlich, damit sie gut auseinanderzuhalten sind.
Was war nun geschehen? Am 24. Oktober 1974 verloren 11 Menschen ihr Leben. Niemand in der Umgebung bekam etwas davon mit. Natürlich gab es Gerüchte, sogar schon lang. Beobachtungen ergaben plötzlich Sinn, so dachte man. Und doch lässt sich das, was rund um die Tat gesehen wurde, nicht zweifelsfrei belegen. Stattdessen gibt es diverse Theorien zu den Geschehnissen in dieser Oktobernacht. Und die schildern wir euch jetzt. Die Folge heißt »Das Massaker am Pernleitenhof«.
Es war ein beschaulicher Ort, so haben schon viele unserer Fälle begonnen. St. Peter in der Au im Mostviertel in Niederösterreich. Heute leben in der Marktgemeinde etwa 5000 Menschen. Zur damaligen Zeit in den 40er Jahren waren es circa 4000. Einer der 4 Kanthöfe, die das Bild der Umgebung prägen, wurde von Matthias Ecker bewirtschaftet. Er stammte aus der Tschechoslowakei und kaufte die Pernleiten 1931. Der Hof liegt etwas abseits auf einer Anhöhe, gut 400 Meter westlich der Straße von St. Peter nach Waidhofen an der Ips. Ungefähr 4 bis 5 Gehminuten waren es damals bis zum nächsten Wohngebäude. Matthias und seine Frau Maria lebten gemeinsam mit ihren Kindern im Erdgeschoss des Hofes. Das waren Hedwig, Maria, Josef und als Nachzüglerin noch die kleine Christine. Das obere Stockwerk wurde von Schuhmachermeister Franz Malik gemietet. Bei ihm waren seine Frau, ebenfalls Maria, die leiblichen Kinder, noch eine Hedwig und Sohn Karl und 2 Pflegesöhne. Eine weitere Tochter, die 4. Maria im Haushalt, zog mit ein, sollte aber irgendwann das Elternhaus verlassen. Wie üblich gab es auch allerlei Knechte, Helfer und Mägde. Zuletzt unterstützte der 19-jährige Lajos den Betrieb. Bald sollte eine Zeit kommen, in der immer mehr Leute am Hof ein- und ausgingen. In der ganze Familien, Flüchtige und Versorgungsstäbe dort einquartiert wurden und Gerüchte die Runde machten. Von Schätzen und missglückten Geschäften, von Streitereien und Habgier. Und das alles mündet in der Geschichte rund um das, was in der Gemeindechronik des Ortes einem Bericht zufolge als Österreichs größter ungeklärter Mordfall beschrieben sein soll.
Um vor allem den Hofbesitzer als Person einzuordnen, ist eine Vorgeschichte wichtig. 1941 tauchte Matthias Ecker in Zeitungsberichten auf, als sogenannter Schwarzschlächter. Gemeinsam mit einem Gemischtwarenhändler aus Steyr soll Ecker 4 Schweine von insgesamt 280 Kilo und allein nochmals 2 Schweine mit 170 Kilo ohne Schlachtbewilligung geschlachtet haben. Die Bewilligungen waren dafür da, die Lebensmittelversorgung zu überwachen, die inländische Produktion besser zu planen und die Produktionsfähigkeit zu erhalten. Ein Instrument der Kriegswirtschaft und schlicht Kontrolle. Was auf der einen Seite notwendig erscheint, wurde auf der anderen sicher auch oft ausgenutzt. Den Anbietenden ging dadurch natürlich einiges an Gewinn verloren. Das versuchten sie zu umgehen. Der Dritte im Bunde, ein Pferdefleischhauer, hatte mit seinem Auto das Fleisch transportiert. Er gab an, nicht gewusst zu haben, dass keine Schlachtgenehmigung vorlag. Die anderen beiden waren vor einem Sondergericht vollgeständig. Sie alle wurden nach § 1 des Kriegswirtschaftsgesetzes und Beihilfe bzw. Vergehen gegen das Schlachtsteuergesetz schuldig gesprochen. Ecker erhielt dabei die höchste Strafe. 1 Jahr Gefängnis, 120 Mark Geldstrafe und 660 Mark Wertersatz. Wenn ihr diese Werte circa versiebenfacht, kommt ihr ungefähr auf die heutige Kaufkraft. So wanderte der Besitzer des Pernleitenhofs für das Schwarzschlachten hinter Gitter. Allerdings kürzer als befürchtet. Sein Beruf war wichtig für die Versorgung der Bevölkerung. Ecker wurde früher entlassen. Warum ist diese Geschichte aber nun relevant? Matthias Ecker war als Schleichhändler in der Umgebung bekannt, wenn nicht sogar eher verschrien. Zu seinem Angebot gehörte nicht nur Fleisch, er soll auch Kleidung, Technik oder sein Haupttauschobjekt angeboten haben, selbstgebrannten Schnaps. In der Gemeinde war er nicht sehr beliebt. Der Bauer wurde als hartherzig und brutal beschrieben, vor allem seiner Frau gegenüber. Ein habgieriger Geizhals sei er obendrein. Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg in Besatzungszonen aufgeteilt worden. St. Peter in Niederösterreich fiel in die sowjetische Zone, ebenso wie das Burgenland, Oberösterreich nördlich der Donau und das Mühlviertel. Der Weg in die amerikanische Zone war allerdings nicht weit. Mit den russischen Besatzern konnte Ecker sich aufgrund seiner Herkunft gut verständigen. Und da seine Aktivitäten ein offenes Geheimnis waren, drängt sich der Verdacht auf, dass dadurch natürlich auch die Besatzer schnell Wind von seinem Handel bekamen. Sehr wahrscheinlich beteiligten sie sich sogar daran und machten Geschäfte mit den Bauern. Eine Frau, die einmal zur Untermiete bei der Familie gewohnt hatte, gab an, ab 1945 sei es den Anwesenden am Pernleitenhof sehr viel besser gegangen als in den Jahren zuvor.
Am Morgen des 25. Oktober 1947 wurde die Polizei alarmiert. Die 12-jährige Maria, ein Mädchen aus der Gegend, hatte etwas entdeckt.
Überall am Boden liegen regungslose Menschen.
Sie war gegen 6.45 Uhr auf dem Weg zur Schule zum Pernleitenhof gegangen, um ihre Freundin Maria Ecker und deren Bruder abzuholen. Ungewöhnlicherweise stand die Tür offen. Als sie vorsichtig ins Haus schaute, sah sie zuerst verstreute Äpfel am Boden liegen. Es war unordentlich, Kleidung aus den Kästen gerissen worden. In der Wohnküche entdeckte sie dann einen Tatort. Maria lief zu den Nachbarn, die benachrichtigten die Polizei. Die alarmierten Kriminalbeamten begaben sich zum Hof. 2 Erwachsene und 4 Kinder lagen tot in der Wohnküche im Untergeschoss. Die Opfer waren Matthias Ecker, 50 Jahre alt, Maria Ecker, 41, Hedwig, 15, Josef, 7 Jahre, Christine, 20 Monate und Landarbeiter Lajos, 19 Jahre alt, der eigentlich am nächsten Tag eine neue Stelle hätte antreten sollen.
Der Anblick war schrecklich,
erinnerte sich ein Ermittler im Interview mit den oberösterreichischen Nachrichten. Ein Massenmord. So viel Blut. Die tote Mutter mit ihrem toten Kleinkind im Arm. Es sah aus, als hätte Familie Ecker sich gerade zum Essen an den Tisch setzen wollen. Die Teller standen schon bereit. Am Herd lagen je nach Quelle frisch zubereitete Brote oder Knödel. Auch im oberen Stockwerk hatten der oder die Täter gewütet. Untermieter und Schuhmachermeister Franz Malek, 63 Jahre alt, war ebenfalls tot. Genau wie seine Frau Maria, 49, und die Kinder Karl, 15, Hedwig, 11 und Maria Ecker, 12 Jahre, die offenbar gerade die Kinder oben besucht hatte. 6 der 11 Opfer waren mit Kopfschüssen getötet worden. Eines durch einen Schuss in die Halsschlagader, 2 weitere durch einen Schuss in Bauch- und Brustkorb. Mutter Maria Ecker und Sohn Josef waren mit einem Rührholz erschlagen worden. Die ältere Tochter der Maleks, Maria, war dem Schicksal der Familie nur knapp entronnen. Wenige Wochen zuvor war sie mit ihrem Töchterchen von den Eltern weg und zu ihrem Mann in eine Nachbargemeinde gezogen.
Es deutete alles darauf hin, dass die beiden Familien am Pernleitenhof von dem Überfall überrascht worden waren. Die meisten der Opfer waren sofort tot. Fluchtversuche gab es offenbar keine. Auch Zeichen eines Kampfes waren nicht zu sehen. Es musste schnell gegangen sein. Und sehr wahrscheinlich hatte es mehrere Täter gegeben. Denn sonst hätten zumindest die Bewohner im Obergeschoss versucht zu fliehen, als sie die Schüsse von unten hörten. Doch darauf deutete nichts hin. Schuhmacher Franz Malek hatte noch seine Pfeife im halboffenen Mund. Er war mit dem Rücken an die Wand gelehnt zusammengesunken. Die anderen 4 Opfer lagen am Boden hingestreckt. Auf dem Tisch befanden sich Schulunterlagen der Kinder, ein Schreib- und ein Rechenheft. Sie hatten offenbar gerade ihre Aufgaben gemacht, bevor es nun Abendbrot geben sollte. Auch Franz Malek soll noch über seinen Geschäftsbüchern gebrütet haben. Der große Tisch war Arbeitsplatz und Esstisch zugleich. Einer der österreichischen Ermittler sicherte bei der Begehung in weiser Voraussicht 2 Patronenhülsen. Ein Glücksfall, wie sich später herausstellen sollte. Ein Glücksfall war außerdem das Überleben 2 weiterer Kinder am Hof. Die beiden Pflegekinder der Familie Malek, Alfred 5 und Rudolf 4 Jahre alt, waren unter einer Bettdecke versteckt gewesen. Sie hatten den ersten Berichten zufolge geschlafen. Offenbar so tief, dass sie die Schüsse nicht hörten. Denn anfangs hieß es, sie hätten vom Tumult nichts mitbekommen. Man entdeckte sie am nächsten Morgen in einem anderen Zimmer, von der Küche getrennt durch einen Gang und einen weiteren Raum. Im Haus waren diverse Schränke und Behältnisse aufgebrochen, Gegenstände wild zerstreut und Schubladen und Betten durchwühlt worden. Gestohlen wurde aber nach ersten Beobachtungen offensichtlich nur ein Radioapparat. Später sollten durch die Verwandten der Getöteten noch weitere gestohlene Gegenstände gemeldet werden. Was auch immer vor sich gegangen war, Maria Ecker dürfte geahnt haben, dass bald etwas Schlimmes passieren könnte. Gut 2 Wochen vor der Tat soll sie, je nach Version, zu Nachbarn, ihrer Schwester oder einem ihrer Schwager gesagt haben:
Wenn wir in die Tschechei zurück könnten, wären wir sofort dahin. Denn uns könnte schon bald etwas Schreckliches passieren.
Da war sie gerade aus Oberösterreich von einem Besuch bei ihrer Schwester zurückgekehrt. Und auch Maria Malek benahm sich auffällig. Angeblich sah sie finstere Gestalten, die von einem Birnbaum im Garten in die Küche hinaufblickten. So erzählte sie es der älteren Tochter. Zudem merkte sie an, dass das Verhältnis zu den Eckers zunehmend schwieriger wurde. Man wollte sie wohl als Untermieter aus dem Haus haben. Die Untersuchungskommission sollte später festhalten, die Geschehnisse überträfen an Rohheit und Bestialität alle in der Nachkriegszeit vorgekommenen Mordtaten.
Die Nachricht verbreitete sich schnell. Johann Steinbichler lebte damals in der Nachbarschaft. Er gab zu seinen Erlebnissen später ein Interview. Kurz nach der Tat traf er eine Bekannte.
»In der Pernleiten haben sie alle umgebracht«,
sagte sie ihm. Die Tat soll sich etwa um 19:30 ereignet haben. Dazu passte, Mehrere Nachbarinnen und Nachbarn sagten aus, gegen 19 Uhr sei ein Wagen mit 4 Männern zum Hof hochgefahren und habe diesen erst gegen 22 Uhr wieder verlassen. Die genaue Zeit und Anzahl der Personen variiert je nach Aussage. Einer der Ziehsöhne gab zu Protokoll, dass er am Vorabend 2 bewaffnete Männer in Uniform am Hof gesehen hatte, einigen Kleidungsmerkmalen nach offenbar Russen. Sie verlangten die Identitätsausweise der Erwachsenen. Eigentlich seltsam, waren doch immer wieder russische Soldaten in fast freundschaftlichem Verhältnis im Haus. Doch sie sprachen offenbar Russisch und versuchten so auch mit Schuhmacher Malek zu kommunizieren. Das konnte der allerdings nicht besonders gut. Der Austausch war stockend. Kurz darauf brachte Ziehmutter Maria die Buben zu Bett.
Habt keine Angst, wir werden die betrunkenen Russen schon losbringen.
Während es erst hieß, die Jungen hätten durchgeschlafen, kam nun die Version hinzu, zumindest einer von ihnen wäre während der Tat aufgewacht. Er habe sich unter der Bettdecke versteckt und sei dort verborgen geblieben. Auch als einer der Russen in der Schlafkammer den Kleiderkasten durchwühlte. Es war offenbar so, dass Frau Malek am Morgen vor der Tat einen Termin gehabt hatte und deshalb nicht dazu gekommen war, die Betten zu machen. So war das Versteck der Buben weniger aufgefallen. Außerdem lagen sie wohl im Bett der Eheleute Malek, und die waren ja bereits von den Angreifern gestellt worden. Nachbar Steinbichler zumindest hatte in der Umgebung keine Schüsse gehört. Und auch sonst hatte niemand die Bluttat mitbekommen. Sein Vater war Tischlermeister. Der Sohn erzählte ihm von den Gerüchten. Darauf meinte der, dass es schon sein könne. Vor kurzer Zeit hätte Maria Ecker mit ihm gesprochen und auch ihm gegenüber geäußert, sie würde sofort in ihre Heimat zurückkehren, wenn das möglich wäre. Wenig später war einer der Brüder des Hofbesitzers vor Ort und kümmerte sich um die Bestattungen. 11 Särge mussten her. Den Auftrag erhielten die Steinbichlers. So sahen Vater und Sohn anscheinend auch die Leichen, denn sie mussten Maß nehmen. Ob das gelang, bleibt unklar. Es heißt, sie wären vom Anblick am Pernleitenhof so geschockt gewesen, dass sie ihr Tun abkürzten, um den Tatort schnell wieder verlassen zu können. Die Opfer wurden am Dienstag, den 28. Oktober 1947, zur letzten Ruhe gebettet.
Schauen wir noch einmal auf die Ermittlungen. An den Tatort am Pernleitenhof kamen am Nachmittag des 25. Oktober neben einer ganzen Reihe österreichischer Gendarmen auch Vertreter der sowjetischen Kommandaturen Amstetten und St. Valentin, darunter ein Staatsanwalt mit seinen eigenen Ermittlern. Die russische Ortskommandatur in St. Peter war eigentlich schon aufgelöst worden. 4 Tage nach dem Mord soll sie wieder eingeführt worden sein. Während der Besatzungszeit war die polizeiliche Arbeit strengen Kontrollen und neuen Regeln unterworfen. Mit dem Anrücken der Besatzer durfte die österreichische Polizei das Gelände nicht mehr betreten. Der Verweis soll sogar mit harschen Drohungen gegenüber dem Gendarmerie-Postenkommandanten einhergegangen sein, der schwören musste, Stillschweigen über die Sache zu bewahren. Offiziell hieß es in Zeitungen, alle Erhebungen der Mordkommission aus Wien und der Gendarmerie vor Ort wurden im Einvernehmen mit dem sowjetrussischen Bezirkskommando in Amstetten durchgeführt. Allerdings handelte es sich eher um getrennte Ermittlungsschritte als um wirkliche Zusammenarbeit. Die Täter hatten nicht viel zurückgelassen, lediglich Projektile und Hülsen. Am Tatort in der Wohnküche der Eckers wurden einem Protokoll zufolge 2 Projektile und 3 Hülsen gefunden. Bei den Maleks 2 Projektile und eine Hülse. Eine zweite wurde wohl von einem sowjetischen Offizier an sich genommen. Die beiden Hülsen, die der österreichische Ermittler bei seiner ersten Tatortbegehung eingesammelt haben soll, wurden der Polizeidirektion Wien zur schießtechnischen Untersuchung übergeben. So kommen wir zurück zum Glücksfall. Die sowjetische Seite hätte diese Erhebung mit ihren Beweismitteln vermutlich nicht zugelassen. Das Ergebnis lag am 26. Oktober vor.
Die zwei am Tatort sichergestellten Hülsen Kaliber 7.62 tragen den Bodenstempel T43 und T44 und sind russischer Herkunft. Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass beide Hülsen aus ein und derselben Waffe verschossen worden sind. Sie zeigen die Verfeuerungsmerkmale der russischen Maschinenpistole.
Die Schüsse rührten von gleichartigen Waffen her. Manchmal heißt es auch, vielleicht sogar von derselben. Dass es insgesamt dennoch wahrscheinlich ist, dass es mehrere Täter und Waffen gab, haben wir bereits erwähnt. Es gab keine Nachschussspuren oder Abwehrverletzungen. Vermutlich wurden alle Schüsse aus einiger Entfernung ausgeführt. Welche Waffen dafür genau genutzt wurden, konnte nicht abschließend geklärt werden. Fest stand nur, dass pro Opfer ein gezielter Schuss ausgeführt wurde. Und vermutlich dadurch auch so wenig Spuren rundherum zu finden waren. Die russischen Behörden beendeten 2 Tage nach dem Auffinden der Opfer ihre Arbeit. Fazit: Der Fall habe nichts mit Angehörigen der Roten Armee zu tun. Die Österreicher durften wieder übernehmen.
Die Obduktionsergebnisse am 28. Oktober, also 3 Tage nach der Tat, bestätigten die Todesursachen der 11 Opfer. Die meisten waren sofort tot gewesen. Lediglich bei der 12-jährigen Maria könnte der Todeskampf nach einem Durchschuss des Brustkorbs zumindest einige Minuten gedauert haben. Im Obduktionsbericht stand in allerkürzester Zeit. Auch Knecht Lajos war den Anzeichen nach wohl verblutet. Die durchwühlten Wohnungen ließen vermuten, dass etwas gesucht worden war. Laut den Angehörigen fehlten etwa zahlreiche Kleidungsstücke, eine vergoldete Damenarmbanduhr mit Lederarmband, der bereits erwähnte Radioapparat in dunklem Holzgehäuse und einige 1.000 Schilling Bargeld. Ebenso die Lederbrieftasche mit der Identitätskarte von Matthias Ecker. Bei den Maleks waren wohl eine nicht genau definierte Menge an Leder und einige 100 Schilling entwendet worden. Je mehr Gegenstände als vermisst gelistet wurden, desto größer schien das Glück der beiden Pflegebuben gewesen zu sein, dass sie beim Durchsuchen der Wohnung nicht entdeckt worden waren. Zu dem verdächtigen Auto vom Tattag konnten Nachbarinnen und Nachbarn nichts weiter sagen. Es hatte sie nicht gewundert, dass Ecker immer mal wieder Interessenten empfing, die seine Schleichwaren begutachten wollten. Oft aus Wien und häufig spät abends. Neben Soldaten kamen etwa auch Hamsterer zu ihm. Sie brachten Sachwerte aus der Stadt und tauschten sie am Land meist gegen Lebensmittel. Daher waren solche Besuche nicht ungewöhnlich. Anfang November gab ein Zeuge den Hinweis, der tote Bauer hätte im Winter 45 zwei Verstecke für seine Schleichwaren gehabt. Das meinte er zu wissen, weil er zu dieser Zeit als Landarbeiter bei Ecker tätig gewesen war. Das eine sollte sich in einem Pferdestall befinden. Es war ein Hohlraum zwischen der Decke des Stalls und dem Boden des darüberliegenden Raumes, betretbar durch eine herausnehmbare Luke. Das andere Versteck sei eine Kellerruine. Holzstücke lägen darin verstreut, darunter befände sich aber ein Loch. Beide Verstecke konnten tatsächlich ausgehoben werden. Was man dort fand, ist nicht ganz klar. Viele Zeitungsberichte sprechen von allerhand Waren im Stall, Autoreifen oder sogar einigen der als gestohlen gemeldeten Gegenstände. Das andere soll leer gewesen sein. So war es auch mit einem dritten Versteck im Hühnerstall. Um den Brunnen herum soll Ecker zusätzlich einst Schwarzgeschlachtetes versteckt gehalten haben. Schon rund ums Begräbnis der Familien war die Bevölkerung dazu aufgerufen worden, sich beim Auftauchen der vermissten Gegenstände zu melden, gleichgültig wer sie zum Kauf anbot.
Natürlich gab es zu dem Fall am Pernleitenhof allerhand Einvernahmen. So wurden etwa Franziska und Hedwig, die Schwestern von Bäuerin Maria Ecker, befragt. Sie bestätigten das bereits geschilderte Bild eines geldgierigen und brutalen Ehemannes, der seiner Frau das Leben schwer machte. Matthias Ecker habe von Anfang an bemängelt, dass Maria keine große Mitgift mit in die Ehe gebracht hatte. Mit verächtlichen Worten wollte er sie wohl auch einige Male aus dem Haus werfen. Zudem misshandelte der Hofbesitzer seine Frau, brach ihr dabei auch einmal zwei Rippen. Vor dem Arzt sollte sie dann angeben, sie sei die Kellertreppe hinuntergestürzt. Außerdem war von einer Affäre des Bauern die Rede, aus der wohl sogar ein Kind entstanden sein soll. Maria Ecker wollte sich einer Gehilfin am Hofe zufolge deswegen vergiften, suchte dann aber schließlich Ausflucht bei einer ihrer Schwestern. Das erzählte die Magd beim Begräbnis. Sowohl Franziska als auch Hedwig hatten Maria zwischendurch besucht. Meist äußerte sie sich dabei nicht zu den Zuständen am Hof. Im Oktober 1947 war das anders.
Beim letzten Besuch konnte ich jedoch sehen, dass sich meine Schwester niedergeschlagen und ängstlich zeigte. So erzählte sie, dass vor 14 Tagen ein Russe mit einem Pferdefuhrwerk im Hause erschienen war, welcher unbedingt ein größeres Quantum Hafer haben wollte. Da ihm aber nur ein Kübel voll ausgefolgt wurde, drohte er mit den Worten: "Wart, es wird ein Kapo kommen." Weiters beklagte sich auch meine Schwester, dass in letzter Zeit ein Mann in Zivil beim Haus herumschleicht, vor welchem sie Angst habe. Mein Vater sagte dann noch, sie sollen doch diesen Mann verhaften lassen. Am Tag vor dem Mord war meine Schwester Hedwig mit ihrem Gatten bei meiner Schwester Maria zu Besuch. Erst beim Abschied sagte die nunmehr ermordete, 15 Jahre alte Tochter Hedwig zu meiner Schwester, dass sie diesen unbekannten Mann bereits verhaften haben lassen. Meine Schwester machte auch keine Erwähnung, dass etwa Personen früher eingelagerte Sachwerte zurückhaben wollten.
Dies sagte Franziska aus. Der letzte Hinweis zu den eingelagerten Sachwerten wird gleich noch erklärt. Die andere Schwester Hedwig bestätigte die Angaben. Meine Schwester hat auch erwähnt, dass sie wegen der häufigen Schwarzschlachtungen ihres Mannes Angst habe. Dies deshalb, weil sie eine Entdeckung befürchtete. Sie fügte außerdem hinzu, dass auch ihre Tochter die Tante vor nicht allzu langer Zeit am Pernleitenhof besucht hatte. Dabei war von wertvollen Schmuckstücken die Rede. Zu sehen bekam die Nichte diese allerdings nicht. Waren sie vielleicht in einem der Schmugglerverstecke? Oder hatte es noch einen anderen Grund? Hedwig ergänzte nämlich noch: "Nun fällt mir noch ein, dass mir meine Schwester bei meinem Besuch am Vortage des Mordes einen Brief zeigte, welcher von unserer Tante Emilie aus Wien stammte. In diesem Brief schreibt die Emilie, dass sie bereits einen Laugenstein zur Seifenzubereitung besorgt habe. Den Stein habe sie jemandem mitgegeben, der ihn bald an den Hof bringen sollte. Doch warum spielt Seife nun eine Rolle?"
Das hat mit der wohl abenteuerlichsten Theorie der Morde am Pernleitenhof zu tun. Anfang 1945 quartierte sich ein ungarischer Soldatentrupp bei den Eckers ein. Die Soldaten mussten in den letzten Kriegsmonaten vor der Roten Armee aus Ungarn flüchten und landeten in St. Peter. Es handelte sich dabei um einen Versorgungsstab mit 18 Personen. Mit sich führte dieser angeblich wertvollen Schmuck und einiges an Bargeld. Vor allem eine Kette wird immer wieder genannt. Ein Zeuge, ebenfalls Schuster wie Malik und so auch beruflich mit ihm zusammengekommen, meldete sich kurz nach dem Mord.
"Damals erzählte mir Malik, dass ein höherer Offizier bei seinem Hausherrn 3 Kisten Schmuck eingelagert hätte."
Diese 3 Kisten, sofern es sie tatsächlich gab, waren angefüllt mit Wertgegenständen unbekannter Herkunft. Ein Verdacht war, dass es sich um geraubte Güter von Deportierten handelte. Der Theorie nach half Ecker der Truppe, den Schmuck zu verstecken. Dafür sollte er vermutlich einen Teil als Bezahlung behalten. Die Ungarn zogen nach Westen weiter. Dort wollten sie sich wohl der amerikanischen Armee ergeben, bevor sie den Russen in die Hände fielen. Besitztümer konnten sie dabei nicht mitnehmen, die wären konfisziert worden. Als der Krieg vorbei war, kamen die Ungarn zurück, um ihr Hab und Gut abzuholen. Doch Bauer Ecker meinte, die Russen hätten alles beschlagnahmt. Daraufhin zogen die Ungarn dann wütend, aber erst einmal tatenlos ab. Glaubt man den Gerüchten aus dem Ort, trug allerdings eine Tochter des Hofbesitzers zu dieser Zeit auffälligen Schmuck. Darauf angesprochen lief sie davon.
Ecker folgte den Ungarn diesen Schmuck trotz ausdrücklichen Verlangens nicht aus. Malik erzählte mir dann weiter, dass der Ungar bei dieser Auseinandersetzung erwähnte, wenn ich auch jetzt meinen Schmuck nicht bekomme, eines Tages kriege ich ihn doch. Und wenn es 2 bis 3 Jahre dauern würde, die Rache kommt.
Malik habe bei dieser Schilderung ernst reingeschaut und gesagt, ich bin noch neugierig, was das noch werden wird. Kurz vor der Mordnacht sollen die Ungarn auch bei der Schwester Eckers in Steyr aufgetaucht sein. Sie gab ihrem Bruder Bescheid. Der beschloss daraufhin womöglich, den Schmuck verschwinden zu lassen. Und damit kommt die Seife ins Spiel. Eine oft erwähnte Möglichkeit des Versteckens war, Schmuck oder Gold in Seife einzugießen. Auf diese Weise sollen einige Besitztümer durch Familienbesuche in die amerikanische Besatzungszone nach Oberösterreich gebracht worden sein. St. Peter lag nicht unweit der Grenze. Eine weitere ehemalige Bewohnerin des Hofes, die 1999 als Zeitzeuge noch eine direkte Aussage zum Fall machen konnte, bestätigte, dass Maria Ecker ihr von solchen Abläufen erzählt hatte.
Auch andere Zeitzeuginnen und Zeugen wollen Kisten gesehen haben. Oft sogar mehr als 3. Sie mussten schwer gewesen sein. Allerdings wusste niemand genau, was drin war. Ungarisches Gold nicht unbedingt. Viele Bauern in der Umgebung hatten offenbar Sachwerte für Flüchtlinge aufbewahrt. Diese wären dann aber meistens im Beisein der Russen beschlagnahmt und eingelagert worden. Matthias Eckers Aussage war also nicht abwegig. Weil er ja Geschäfte mit den Russen machte, könnte er allerdings von dieser Beschlagnahmung ausgenommen gewesen sein. Hatte das Neid bei anderen in der Umgebung erregt? Oder hatte der Bauer den Zorn der von ihm Beschuldigten auf sich gezogen? Denn wenn es gar keine Beschlagnahmung gab, war seine Ausrede einfach eine Lüge, um sich selbst zu bereichern. Und die eigentlichen Besitzer würden natürlich nach ihrem Eigentum suchen. Dann eben bei denen, die es angeblich hatten. Schuster Malik musste angeblich vor Gericht unter Eid für Ecker aussagen, dass Russen die 3 ominösen Kisten mitgenommen hatten. Auch wenn Ecker gemeinhin einen schlechten Ruf hatte, wird vom Schuhmachermeister Malik wohlwollend berichtet. Vielleicht war es diese Verknüpfung, die ihn ebenfalls in Gefahr gebracht hatte. Denn eine Kernfrage im Fall ist, warum auch die Untermieterfamilie sterben musste, wenn sich doch die meisten Theorien um den Bauern Ecker drehen. Die Geschichten rund um Schätze und teure Güter sind abenteuerlich und deswegen natürlich sehr interessant. Leider war es tatsächlich so, dass vielen Flüchtenden ihr Besitz genommen wurde. Oder dass diejenigen, die etwas hatten, versuchten, es zu verstecken. Nach dem Krieg sollen in der Gemeinde rund um St. Peter in der Au diverse Güter aus dem Waldboden ans Tageslicht gekommen sein. Nicht immer mit Kenntnis der Gendarmerie. Wie viel und was genau ist natürlich nicht bekannt. Auch wollen wir an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es sich hierbei um Zeugenaussagen handelt. Dennoch heißt es ergänzend in einer Zeitungsmeldung, mehrere Bewohner von St. Peter wurden nach dem Krieg als Personen ausgeforscht, die Diebstähle an Flüchtlingen begangen hatten. Dafür erhielten sie mitunter Kerkerstrafen.
Die ersten Theorien hängen also stark mit den Schatzkisten der Ungarn zusammen. Hatten die Soldaten Rache geübt, weil der Hofbesitzer sie ihnen nicht wiedergab? Waren andere Anwohner wütend, weil Ecker mit seinem Handeln durchkam, sie aber Beschlagnahmung erdulden mussten? War es Rache der russischen Besatzer oder Stadtobrigkeiten, weil der Bauer sie statt seiner beschuldigte? Auch noch unter Eid seines Untermieters? Es sind alles unbelegte Theorien, aber wie ihr hört, jede Menge. Und eine weitere gibt es noch bezüglich der Ungarn. Auch wenn es keinen Schatz gab, vielleicht ging es um etwas anderes. Eine frühere Bewohnerin des Hofes sagte aus, Ecker habe sich selbst Wertgegenstände der Ungarn beschafft. In der Umbruchszeit waren in der Nähe des Hofes Lager aufgestellt. Mehrere 100 Ungarn zelteten dort, Soldaten mit ihren Familien. Waren die Lager verlassen, sei Ecker hingegangen und habe sich einiges mitgenommen. Eine Nähmaschine, ein Motorrad, Elektromotoren. Davon soll Maria Ecker der Bewohnerin erzählt haben und die Zeugin hat die Gegenstände ihrer Aussage nach auch selbst gesehen. Gab es darunter etwas, das jemand unbedingt wiederhaben wollte? Der teure Schmuck, der zur Sprache kam, wird manchmal auch als Habseligkeit einer Flüchtlingsfamilie beschrieben, die ihn zur Verwahrung an den Hof brachte. Als Indiz dafür wurde in Gerüchten gesagt, Matthias Ecker und einer seiner Brüder, der von dem Schmuck wusste, hätten fortan in ständigem Streit gelebt. Zu dieser Geschichte gehört auch folgender Exkurs. Am Tag vor den Morden soll ein Russe am Hof von Eckers Bruder Johann übernachtet haben. Als er ging, vergaß er seine Armeepistole. Eine Magd fand sie und brachte sie ihrem Hofherrn. Das bestätigte sie auch in einem Polizeiprotokoll. Als der Russe später zurückkam, um die Waffe zu holen, wurde sie ihm offenbar vorenthalten, denn er ging ohne wieder. Johann Ecker, der ja die Waffe hatte, sah den Soldaten, sprach ihn aber nicht an. So erzählte es die Magd später ihrem Mann. Dazu einvernommen bestätigte Johann Ecker, dass die Magd ihm einst eine Pistole übergeben hatte. Diese hätte er über Jahre aufbewahrt und schließlich im Garten vergraben. Die Trommel war voll mit Patronen, die vergrub er separat daneben. Im Zuge der Erhebungen nach dem Tod seines Bruders wurde er aufgefordert, die Waffe wieder auszugraben. Es handelte sich um einen russischen Armeerevolver Nagant Kaliber 762, erzeugt in Tula im Jahr 1945. Ein siebenschüssiger Trommelrevolver. Im direkten Umfeld der Familien am Pernleitenhof könnte es also noch eine weitere russische Pistole gegeben haben.
Eine Kernfrage in Zusammenhang mit der russischen Munition bleibt, ob diese tatsächlich Aufschluss zu den Geschehnissen geben kann. Wie beschrieben, war Matthias Eckers Ansehen in der Umgebung nicht sehr hoch. Man wusste, dass er Schleichhandel betrieb und mit den Besatzern zusammenarbeitete. Und dass sie ihn schützten, wie schon vermutet, scheint auch eine Aussage zu belegen. Ein Zeuge, der einmal mit in der Pernleiten gelebt hatte, gab im Verhör an, er habe von allerlei Übergriffen auf andere Höfe gehört. Bei ihnen gab es keine. Das muss insofern relativiert werden, dass Frauen vor Ort sehr wohl davon berichteten. Dabei ging es vor allem um versuchte Vergewaltigungen durch Soldaten. Zum Glück konnten die Bewohnerinnen dieses Hofes die Übergriffe abwenden. Doch warum blieben weitere Taten aus, die offenbar leider gang und gäbe waren? Vielleicht durch die guten Beziehungen? Aber wer sagt, dass sich das nicht irgendwann umgekehrt hat? Vielleicht durch einen Betrug. Es müsste schon ein Hintergehen im großen Stil gewesen sein, wenn neben Matthias Ecker auch seine Familie und die Maliks dafür bestraft wurden. Oder ging es um etwas, das alle anderen am Hof mitbekommen hatten? Oder bei dem man zumindest davon ausgehen musste, dass es auffällig genug war, dass alle Anwesenden als Mitwisser galten. Es heißt, russische Besatzungssoldaten hätten schon am Tag nach dem Massaker in einer Molkerei des Bezirks Kleidungsstücke aus dem Besitz der Familie Ecker zum Kauf angeboten. Beweisen lässt sich das nicht. Die Untersuchung der Patronenhülsen jedenfalls deutet auf russische Waffen hin. Nur mussten sie auch von russischer Hand geführt worden sein? Nein. Zur Zeit der russischen Besatzung gab es in Niederösterreich vermutlich generell viele russische Waffen. Vielleicht hatte sich einfach jemand eine besorgt, um seine eigenen Spuren zu verwischen. Oder aus rein praktischen Gründen, weil sie nun mal verfügbar war. Diese Theorie könnte auch eine Aussage der beiden Pflegesöhne vom Schuster Malik stützen. Als die uniformierten Männer am 24. Oktober an den Hof kamen, hätte Matthias Ecker sie mit
»Ihr Rabenbrateln, schaut's, dass ihr rauskommt«
weggeschickt. Sicher konnten die Soldaten durch ihren Aufenthalt auch Worte in Landessprache. Ecker aber konnte sich mit ihnen ja auf Russisch verständigen. Und das tat er normalerweise auch.
Um die Theorien abzuschließen, gibt es noch ein paar letzte Stränge, die wir hier noch erwähnen wollen. Die Sowjets etwa brachten ihrerseits einige Verdächtige ins Spiel. Bänderbanditen. Damit meinte die sowjetische Propaganda ukrainische Nationalisten und Partisanen, die gegen die Sowjets kämpften. Benannt wurden sie nach einem führenden ukrainischen Nationalisten, Stefan Bandera. Die benannte Gruppe kämpfte zeitweise mit den Nazis, vermutlich vor allem aus opportunistischen Motiven. Sie hoffte, dass das Deutsche Reich der Ukraine zur Unabhängigkeit verhelfen würde. Allerdings wurde Bandera später selbst in ein KZ gesteckt. Ab 1942-43 gab es dann auch immer mehr Widerstandstruppen. Denn zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der unabhängige Staat unter den Nationalsozialisten keine Wirklichkeit werden würde. Rund um die Geschehnisse am Pern-Leitenhof durchkreuzten viele Bänderbanditen die Gegend, weil sie sich in die amerikanische Zone retten wollten. Von Überfällen wurde berichtet. Nur gab es neben ihnen viele andere Gruppen, die zu dieser Zeit flüchteten. Und leider auch viele, die vor Gewalt nicht zurückschreckten.
Eine Spur, die wir noch nicht aufgeschlüsselt haben, ist der Unbekannte, der um den Pern-Leitenhof schlich und von dem Maria Eckers Familie gesagt hatte, sie solle ihn doch verhaften lassen. Er wurde nämlich verhaftet. Am 10. Oktober erschien Knecht Lajos bei den Gendarmen in St. Peter und berichtete, dass der Unbekannte Nachbarn an einem anderen Hof gefährlich drohte. Der Mann suchte Unterschlupf, wurde aber vom Hof geschickt. Da soll er gesagt haben:
Wenn Sie mich nicht nächtigen lassen, kommen morgen meine Kameraden und dann hängt ihr alle am Kirchturm.
Er wurde festgenommen und kam in Gemeindearrest. Dem Gendarmen sagte er dabei:
Herr Inspektor, ich bin Ihnen heute dankbar, dass Sie mich verhaftet haben.
Das wunderte den Polizisten und er hakte nach, ob der Mann denn etwa unter fremdem Druck stehe. Er antwortete, dass dies tatsächlich der Fall sei und dass man noch etwas hören werde. Weiteres ist über diese Nebengeschichte nicht bekannt.
In Wien gab es nach den Morden Befragungen von 3 Flüchtlingsfamilien aus Pressburg im heutigen Polen, die bis Dezember 1946 am Pern-Leitenhof gewohnt hatten. Sie alle wurden ausgeforscht, hatten aber Alibis für die Tatzeit. Von ihnen stammen auch einige der Angaben, die wir hier wiedergegeben haben. Parallel wurde eine Gruppe von Schleichhändlern und Einbrechern in Amstetten verhaftet. Sie sollen mit Deserteuren, die widerrechtlich militärische Uniformstücke trugen, zusammengearbeitet haben. Uniformstücke, wie sie bei der Tat aufgefallen waren? Immerhin hatte ein Ziehsohn der Maleks Folgendes angegeben:
Während des Essens kamen 2 Personen, die eine Uniform trugen, wie sie die Russen tragen, in unsere Stube. Er hatte eine braune Uniform, aber eine grüne Hose von derselben Farbe, wie sie die Russen tragen.
Ein Zusammenhang wurde untersucht, aber nicht bestätigt. Im Dezember 1947 äußerte sich auch der damalige Innenminister Oskar Helmer schriftlich, um Anfragen im Nationalrat zu beantworten. Er bestätigte dabei nochmals die Tötungsarten. Die Einschussöffnungen ließen erkennen, dass die Schüsse aus durchschlagskräftigen Waffen mit gleichem Kaliber aus geringer Entfernung abgegeben wurden. Die Untersuchung sei fast abgeschlossen. Ergebnisse wurden allerdings nie veröffentlicht.
Wie zu Beginn erwähnt, war unsere Recherchereise bei diesem Fall nicht ganz so linear, wie wir uns das vielleicht auch im Sinne der Einfachheit gewünscht hätten, sondern wir mussten an einigen Stellen schon nachgraben, vieles nochmal nachlesen und. Und dabei hat uns vor allem eine Quelle geholfen. Der Autor Wolfgang Haldin hat das umfassendste Werk zum Massaker am Pern-Leitenhof verfasst und dazu aufwendig recherchiert. Es gibt einen Teil seines Buches, der eine romanartige Nacherzählung der Geschehnisse ist, und der andere ist eine Zusammenfassung seiner Nachforschungen. Wir haben ihn für unsere Recherche kontaktiert und er hat sich viel Zeit genommen, mit uns Details zu klären, die nicht ganz so einfach zu entwirren waren oder die in den öffentlich zugänglichen Quellen unterschiedlich geschildert werden. Und dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken.
Danke sehr.
Wolfgang Haldin hat damals auch den Gerichtsakt gelesen und das wäre auch für uns ein ganz logischer Rechercheschritt gewesen. Als wir allerdings versucht haben, Einblicke in den Gerichtsakt zu bekommen, war das erst einmal ernüchternd, weil der zumindest an der ihm bekannten Stelle offenbar nicht mehr einzusehen ist. Wir haben jedenfalls die Antwort bekommen, dass keine passende Quelle vorhanden sei. Es gibt die Möglichkeit, noch in anderen Archiven danach zu schauen oder besser gesagt schauen zu lassen. Zumindest für unsere heutige Folge war das aber nicht mehr ganz so wichtig, weil wir für die bessere Nachvollziehbarkeit beim Hören ohnehin schon Details rausgelassen haben. Es wäre natürlich trotzdem spannend zu wissen, wo der Akt nun abgeblieben ist.
Vom Gemeindearchiv erhielten wir die Rückmeldung, dass man die Sache nach all der Zeit ruhen lassen sollte. Es gab wie so oft Recherchierende, die leider über die Stränge geschlagen haben und vor Ort zum Beispiel explizite Bilder ausgehängt haben, obwohl dort noch Nachfahren der Opfer leben. Wolfgang Heidin hat bei seiner Arbeit Kontakt zu den Zeitzeuginnen und Zeugen gehabt, so auch zu der Tochter der Familie Malik, die wir erwähnt hatten, die kurz vor den Morden vom Pernleitenhof weggezogen war. Sie berichtete ihm zwischen 1996 und 2000 in Briefen von ihren Erinnerungen. Dabei erzählte sie auch, dass ihr Bruder, der zu der Zeit des Massakers ebenfalls schon ausgezogen war, 1951 versucht hatte, Licht ins Dunkel zu bringen. Daraufhin erhielt er einen Drohbrief. Es würde ihm wie seiner Familie gehen, wenn er nicht aufhörte. Und das tat er dann.
Und auch Wolfgang Heidin selbst stieß bei seinen Untersuchungen auf Ablehnung. Manche wunderten sich, dass er bei seiner Arbeit gar kein schlechtes Gefühl hatte. Viele Ansprechpersonen hielten sich größtenteils bedeckt, obwohl sie grundsätzlich zu Nachfragen bereit waren. Es decken sich jedenfalls die Aussagen, dass am Hof Wochen vor dem Überfall sehr große Angst geherrscht hat. Und dass Matthias Ecker gemeinhin kein netter Mensch war. Alle Vermutungen rund um das Massaker am Pernleitenhof kreisen um den Hofbesitzer. Und bis heute bleiben sie alle Spekulationen.
Das war ein sehr langer und komplexer Fall, aber lasst uns trotzdem noch auf ein bisschen Trivia schauen. Was über alle Quellen hinweg auffiel, ist, dass die Namen Maria und Marie offensichtlich synonym verwendet wurden. Das war mitunter etwas verwirrend, aber wenn ihr selbst das eine oder andere nachlest, müsst ihr euch darüber jetzt nicht mehr wundern, so wie wir es getan haben.
Die Hauptquelle in diesem Fall war das beschriebene Buch von Wolfgang Heidin, das Massaker am Sternleitenhof. Und jetzt, wo der Akt anscheinend seinen Aufbewahrungsort gewechselt hat oder nicht mehr herausgegeben wird, ist es umso wertvoller. Man darf nicht vergessen, wie schwierig solche Erhebungen vor allem nach all der Zeit sind. Viele Details konnten wir belegen, manche Aussagen kommen aber auch nur einmal vor und lassen sich demnach nicht bestätigen. Relevant ist dabei natürlich die eigene Wahrnehmung der Zeuginnen und Zeugen. Wer weiß, wie die Zeit die Erinnerung verändert? Vielleicht gab es Beobachtungen, die damals ganz unauffällig waren, und nachdem klar war, dass etwas vorgegangen sein musste, bekamen sie plötzlich Bedeutung, wenn auch nur vermeintlich. Und auch der Einfluss, den zum Beispiel die Besatzer auf die Untersuchung hatten, ist in seinem Umfang nicht ganz klar.
Zur Schwester von Matthias Ecker, die ihn vor dem Mord gewarnt haben soll, ist im Gegensatz zu den Brüdern nichts bekannt. In einem Protokoll wurde festgehalten, dass sie gar nicht ausgeforscht werden konnte, um mehr über den Fall zu erfahren. Allerdings ist auf dem Grabstein der Familie auch eine Frau namens Emilie vermerkt, die 4 Jahre jünger war als Matthias. Ebenso ein Paul, 2 Jahre älter. Dies könnten, so unsere Theorie, womöglich Geschwister von ihm sein. Oder Emilie war Pauls Frau.
Zu den nie veröffentlichten Untersuchungsergebnissen hieß es 1947 in der Welt am Abend, ein ungarischer faschistischer General und mehrere weitere Personen wären an der Tat beteiligt gewesen. Sie seien danach nach Ungarn geflüchtet und eine Auslieferung wäre beantragt. Das entsprach, wie so viele andere Details nach den ersten Erhebungen, aber nicht den Tatsachen. Vielleicht hat man sich dabei auch einfach an Gerüchte geklammert. Ob es bewusst gestreut wurde oder auch nur eine Art Clickbait aus den 40ern war, bleibt unklar.
Was zumindest zum Ende dieser Folge noch Erwähnung finden sollte, ist, dass Übergriffe in der Zeit leider keine Seltenheit und zum Teil wirklich sehr brutal waren. In Zeitungsberichten konnten wir noch 2 ähnliche Fälle finden, bei denen Höfe überfallen wurden. 1945 gab es einen weiteren Massenmord am Perschmannhof in Kärnten. Kurz vor Kriegsende tötete eine SS-Einheit dort 11 Kärntner Slowenen und Sloweninnen, darunter 7 Kinder. Das Massaker vom Perschmannhof zählt zu den Endverbrechen des NS-Regimes. Am 17. Juli 1945 soll es auch in der Nähe vom Pernleitenhof eine weitere schlimme Tat im Großkollerngraben gegeben haben, bei der Russen eine Familie, Mutter, Tante, zwei kleine Kinder brutal töteten. Die Täter fanden sich also auf allen Seiten und allen abenteuerlichen Theorien zum Trotz könnte es im Endeffekt nicht auch sein, dass in den Wirren der Nachkriegszeit die beiden Familien am Pernleitenhof Zufallsopfer gewesen waren?
Das war sehr komplex, mit ganz viel Theorie, mit ganz vielen verschiedenen Ansätzen, leider ohne eine Lösung. Was ist dir durch den Kopf gegangen, Hubertus, als du diesen ganzen Fall vor dir ausgerollt gesehen hast?
Also ich muss sagen, dass mich solche Fälle und Recherchen immer unbefriedigt zurücklassen, was logisch ist, weil sie halt kein Ende finden. Ich glaube, es gibt aber viele Leute, die das spannend finden, die dieses darüber noch zu spekulieren und dieses Mysterium sich gerne anhören. Ich mag das ehrlicherweise nicht so gern. Vor allem, wenn man das dann auch selber berichtet, weil die Gefahr besteht, dass man ins Spekulieren kommt. Und irgendwie behagt mir das nicht, dass man nicht an Fakten sich herantastet und irgendwann ein Endergebnis hat, sondern dass man gezwungen ist, wenn man eben nicht aufpasst, Spekulationen einzuflechten. Und das finde ich eigentlich nicht so gut. Was denkst du?
Ich weiß, was du meinst. Das, was wir jetzt als abenteuerlich bezeichnet haben, geht natürlich sehr, sehr schnell ins Reißerische. Also wenn du das, wo wir gerade schon bei Clickbait waren, clickbaitig machen willst, dann erzählst du vom Goldschatz der Ungarn und strickst die Geschichte da drum und du wirst jemanden haben, der sich da reinliest und rein vertiefen kann und so weiter. Ich finde, dass all diese Theorien ihre Berechtigung haben. Ich meine, es gibt Aussagen, die zumindest vermuten lassen, dass diese Kisten irgendwie da waren. Genauso gibt es aber auch Aussagen, die die Vermutung nahelegen, dass es vielleicht eher jemand aus der Umgebung war oder sogar aus dem Umfeld und niemand von den Besatzern. In der Zeit gab es aber sicherlich auch eine große Verrohung, also sowohl während des Krieges als auch danach, dass einfach Menschenleben einfach nicht so viel wert waren.
Ja, oder anders, dass Menschen in einer solchen Not waren, dass sie halt bereit waren, für ihr Überleben und ihr Fortkommen schlimme Dinge zu tun.
Und also, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch war, dass diese Dinge davor schon getan wurden, wenn man jetzt Richtung Hemmschwelle geht und so weiter. Ja, es ist wirklich eine große Aufgabe gewesen, das alles aufzudröseln. Und wenn man vielleicht kurz auf unsere Einleitung eingeht und das Stichwort Hinterkaifeck dazu gibt, das ist ja ein Fall, der sehr gehypt wird, würde ich fast sagen. Und es gibt einige Gemeinsamkeiten, wir wollen den Bogen jetzt gar nicht überspannen und da auch noch drauf eingehen, sondern vielleicht mal kurz die Gemeinsamkeiten rauskehren, weil es geht in beiden Fällen um eine größere Anzahl an Menschen, eine Familie, in unserem heutigen Fall zwei, die des Nachts brutal ermordet werden. Der Fall bleibt ungelöst. Keiner weiß, wer es gewesen ist. Es gibt einige Verdächtigungen. Aber eigentlich sitzt man am Ende da und denkt, okay, wir haben überhaupt nichts. Und dieser Fall ist, glaube ich, einer der deutschen Kriminalfälle, bei der sich die meisten Mysterien drumherum ranken.
Da würde ich übrigens widersprechen. Also nicht dir jetzt, aber generell. Ich glaube, der ist überhaupt nicht so mysteriös. Und es gibt gar nicht so viele Mythen, die sich darum ranken. Er wird nur medial sehr oft genannt. Und dadurch wirkt er viel größer, als er ist. Und das kommt mir hier bei unserem Fall auch vor, dass er dadurch, dass er immer wieder genannt wird, sich selber irgendwie größer macht, als er ist.
Aber das finde ich spannend, weil das finde ich eben bei dem österreichischen Fall gar nicht. Das wäre jetzt so die Differenz gewesen, auf die ich auch hinaus wollte, dass Hinterkaifeck so groß ist oder gemacht wird, von mir aus auch, und der Fall hier das eigentlich nicht ist. Also das ist natürlich auch wieder subjektiv, zumindest ich habe vorher nichts von dem gehört. Und die Quellenlage ist, wie gesagt, echt bescheiden. Also bei Hinterkaifeck hast du, wie bei Jack the Ripper, ohne das jetzt auf eine Stufe stellen zu wollen, aber so vom, ich sag's nochmal, vom Halbgrad her, hast du ganze Websites, die sich nur damit beschäftigen und die das aufdröseln. Und du kannst Ewigkeiten drüber reden. Wir könnten auch heute Ewigkeiten drüber reden, weil, wie du sagst, es geht dann in Richtung Spekulation, weil du kannst dir halt alles ausmalen. Du wirst es nie wissen.
Und das ist ja auch total okay. Also ich will ja gar nicht dagegen reden, dass es nicht spannend und interessant sein kann, zusammenzusitzen und ein paar Theorien zu craften. Aber wenn das dann medial immer wieder aufgebauscht wird, habe ich irgendwann das Gefühl, dass es nur um der Theorien willen genannt wird. Und plötzlich meine ich zumindest rauszulesen bei manchen Fällen, dass es dann sich umdreht. Dieses ganz typische Anfängerfehler ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dieses typische falsche Motiv, dass die Leute dann anfangen zu sagen, hey, ich habe diese Theorie, das ist eine sehr dramatische, eine Truppe von Ungarn kommt her, die hat einen Goldschatz dabei und fangen an, die Sachen, die es gibt, so zu drehen, dass sie zur Theorie passen. Und das ist, finde ich, passiert ganz oft bei dieser Art von Fällen.
Ja. Und es ist schwierig, wenn es dann irgendwann in eine Richtung geht, dass sich so Verschwörungstheorien aufbauen. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, auf diese Weise sehr viel lernen zu können. Also nehmen wir jetzt einfach mal die Bänderbanditen raus, die mir gerade einfach als Stichwort im Kopf sind. Von denen hatte ich vorher noch nicht gehört. Ich wusste, dass es diesen radikalen Flügel gab und so weiter, aber nicht, was die im Grunde gemacht haben. Oder auch diese Details wie, ich gehe mal lieber in die amerikanische Zone, weil in russische Kriegsgefangenschaft möchte ich nicht. Das sind irgendwie Sachen, das in diesem Kontext nochmal mitzubekommen, finde ich, gibt dem Ganzen einfach mehr Substanz. Also auch wenn wir ja über das Leben der Leute sprechen, die zu dieser Zeit gelebt haben und sowas, diese Gedanken, die man eigentlich von Zeitzeugen und Zeuginnen hören müsste und die auf diese Weise aber vielleicht eine Art Überlieferung erfahren. Das finde ich schon sehr interessant.
Ja, das stimmt. Aber das sind ja alles Sachen, die mit dem Fall so gar nichts zu tun haben, sondern die dann halt nur rangezogen werden, die das Umfeld beschreiben, das Leben der Menschen damals.
Genau, aber es ist ja auch ein Weg der Einordnung.
Ja, und Einordnung finde ich immer super. Aber die hat ja per se mit dem Fall nichts zu tun.
Ich mache noch einen ganz kurzen Sprung zu Hinterkaifeck, weil was mir aufgefallen ist, wir reden beide Male von Waidhofen. Also auch der bayerische Fall ist in einem Gemeindegebiet Waidhofen passiert.
Okay, das ist wirklich witzig.
Und da sind wir ja jetzt auch.
Das ist wirklich ein Zufall.
Und wir haben natürlich in beiden Fällen Höfe. Wir haben ganz viele Gerüchte in der Umgebung, die auch mit den Personen, die verstorben sind, die getötet wurden, zu tun haben, die nicht sehr wohlwollend waren. Und wir haben, und das fand ich auch kurios, jeweils eine Person am Hof, nämlich hier den Lajos, den Knecht, und in Hinterkaifeck ist es eine Magd, die eigentlich am nächsten Tag die Stelle wechseln.
Die Stelle oder die Stelle?
Sowohl als auch. Aber das fand ich schon kurios. Also wie wahrscheinlich ist das?
Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, weil die halt diese Feldarbeiter oder Gastarbeiter super oft wechseln.
Ja.
Vielleicht. Aber ach, vielleicht auch nicht, und es ist wirklich ein Zufall, ein sehr großer.
Okay. Es gibt noch zwei Punkte, die ich gern ein bisschen zusammenpuzzeln würde. Und zwar gibt es ja bei den Theorien die große Frage, waren das nun Sowjets, die diese Tat begangen haben, oder waren das Leute aus der Umgebung? Und da kommen wir auf die Männer vom Vorabend zu sprechen. Und zwar war es ja offenbar so. Die wollten Ausweise überprüfen, obwohl sie die Leute, die am Hof waren, sehr gut kannten. Sie haben mit dem Schuhmachermeister Malik Russisch gesprochen, der kein Russisch konnte. Und Ecker, der Russisch konnte, hat sie auf Österreichisch rausgeworfen. Und es gab offenbar Uniformteile, die für die Kinder oder für das Kind, das diese Aussage getroffen hat, russisch ausgeschaut haben. Zumindest eben, wie gesagt, Teile davon. Und die Ziehmutter, die beiden Buben ins Bett bringt, benennt die Männer auch als Russen. Irgendwie passt das insgesamt aber nicht wirklich zusammen.
Das Problem ist auch hier, dass wir dass das halt nur Hörensagen ist. Das kann alles sein, das kann auch überhaupt nicht sein. Es können sowjetische Soldaten sein, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Weil, das hast du ja auch mehrfach geschrieben und erwähnt, die haben ja nichts davon. Warum sich dieses, also warum die, also auf der einen Seite haben die ein gutes Verhältnis zum Äcker und sind mit dem im guten Austausch, warum sich diese Geschäftsbeziehung kaputt machen. Auf der anderen Seite, wenn sie dem was wegnehmen wollen, das ist die Besatzungsmacht, dann gehen die hin und nehmen ihm das weg. Die müssen den nicht töten, haben die überhaupt nicht nötig. Die nehmen sich das einfach. Da gibt's ja auch wieder genug Beispiele, wo das genauso abgelaufen ist. Die hätten es gar nicht nötig gehabt, die Familie da so hinzumorden. Und es hätten natürlich auch wieder die Ungarn sein können, die hast du jetzt gerade nicht erwähnt, oder Menschen aus der Umgebung. Wir haben halt bis auf diese ganz losen Indizien überhaupt keine Ahnung. Und deswegen bleibt es so sehr Spekulation.
Und dazu gehört eben auch, wie das Ganze abgelaufen ist, weil es gab ja offenbar keine Spuren, die darauf hinweisen, dass jemand versucht hätte, dieser Tat zu entgehen. Also es muss eigentlich so schnell gegangen sein, dass keiner wirklich Zeit hatte zu reagieren, sonst wären vielleicht alle weiter verstreut gewesen oder man hätte zumindest gesehen, wenn sie es vielleicht waren, dass man sie an einen Ort gebracht hat oder so. Und da haben wir auch das Thema, dass es zwei Aussagen gibt, nämlich vom Tathergang eigentlich die Einschätzung, dass zum Beispiel von der Tür aus geschossen wurde, auf jeden Fall mit einer gewissen Entfernung. Weil du musst ja auch alle erwischen, wenn du zu nah an jemandem dran bist. Die waren ja irgendwo im Raum, die standen ja nicht an der Eingangstür und haben auf die Leute gewartet, die da reinkamen, wo man eben auch nicht genau weiß, wie das vonstatten gegangen ist, sondern es muss irgendwie eine Entfernung zu denen gegeben haben und dann ist eben sehr gezielt geschossen worden. Vor dem Nationalrat hieß es aber später, aus geringer Entfernung. Und ich habe das alles nochmal nachgeschaut, auch diese Nationalratsantwort, weil ich erst gedacht habe, El Clasico, vielleicht gibt's da irgendwo einen Schreibfehler. Mittlerweile denke ich eher darüber nach, wer definiert jetzt eigentlich, was was ist. Also wer definiert, was nah ist und was fern ist. Für mich wäre eine geringe Entfernung, ich lege mir die Waffe nicht direkt an die Schläfe, sondern eine Handbreit weg und schieß dann. Das ist für mich eine geringe Entfernung. Das würde aber meiner Meinung nach nicht zum geschilderten Tatbild passen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel gewohnt bist, dass es Scharfschützen gibt, die aus Kilometer Entfernung zielgenau treffen, dann ist natürlich der Weg von der Tür bis zum Esstisch innerhalb eines großen Raumes gering. Also vielleicht ist das auch einfach Wortklauberei.
Ich glaube, letztendlich ist es das. Also wir waren damals noch nicht in einer Zeit, wo man auch als Scharfschütze regelmäßig aus mehreren Kilometern Entfernung getroffen hat.
Und jetzt kommen die ganzen Scharfschützen, ja, die damals aus Kilometer Entfernung getroffen haben.
Nicht, ich sage nicht regelmäßig. Und auch dann, was wir halt nicht gefunden haben, in keiner Quelle, ist irgendeine Erwähnung von Schmauchspuren. Mhm. Aber auch hier, der Akt ist nicht mehr einsichtig. Wir haben die Daten nicht vorliegen. Wir wissen, dass die Ermittlungssituation damals eine, um es freundlich auszudrücken, eine schwierige war. Wer weiß, wie schnell, wie wenig, was dort erhoben werden konnte. Das heißt, wir können leider keine Aussage dazu treffen. Letztendlich, und auch wenn ich jetzt hier der Advocatus Diaboli sein muss und blöd rüberkomme, muss man auch hier wieder sagen, eigentlich können wir darüber gar nicht vernünftig reden, ohne total ins Spekulieren zu kommen, weil wir viel zu wenig über die Situation, über die Auffindesituation wissen. Was wir wissen, haben wir reingenommen. Was wir belegen konnten, haben wir reingenommen. Das mit den Hülsen und eben über die Ausschlusskriterien können wir bestimmte Dinge ausschließen, aber mehr auch nicht. Und letztendlich ist dann ja die Frage eigentlich Makulatur, wie weit weg, wie nah dran waren sie. Sie waren offensichtlich so, dass sie diese Tat begehen konnten. Und mehr können wir gesichert eigentlich gar nicht über sie sagen. Man kann spekulieren, sie waren vielleicht geübte Schützen, weil das sehr schnell ging. Kann aber auch sein, dass sie sich einfach gut im Raum positioniert haben. Wir wissen es einfach nicht.
Aber ich finde, dann springt schon das Kopfkino an.
Natürlich springt es an. Klar, da bin ich ja voll dabei, dass man sich die Situation vorstellt. Es ist nur so, also vielleicht spürt man es ein bisschen aus, wie unbefriedigt ich bin, weil ich würde es so gerne genauer wissen und fassen können und kann einfach nicht.
Weil ich frage mich jetzt zum Beispiel sofort, was wäre eine Situation, die dazu führt, dass die problemlos in den Raum kommen können und doch viel näher dran sind und dass alle ruhig sind und sie diese Tat begehen können, ohne dass sich jemand vom Fleck bewegt, sich wehrt, einen Fluchtversuch macht. Und das werden wir nie wissen.
Wahrscheinlich nicht. Das ist das unbefriedigende, aber glaube ich, passende Schlusswort zu dieser Art von Folge. Wir werden es nicht genau wissen.
Es gibt einen Satz, der im Buch von Wolfgang Heidin steht, der uns bezüglich des Falls zu denken gegeben hat. Was geschehen war, war ohnehin nicht mehr zu ändern. Und vielleicht ist das ein Grund, warum sich das Rätsel um den Perlenleitenhof nicht lösen lassen wird. Und damit machen wir einen gekonnten Schwenk hinein in unsere Shownotes und hinein ins Social-Media-Universum. Denn falls ihr uns dann noch nicht folgt, dürft ihr das natürlich sehr, sehr gerne tun. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook als True Crime Austria. Oder wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, Fallvorschläge für uns habt, dann schreibt uns auch gerne an hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer uns unterstützen möchte für die Arbeit, die wir hier machen, der kann sich ebenfalls in den Shownotes umsehen. Da geht es nämlich zu Patreon und Steady, unseren Unterstützerplattformen, oder es gibt auch einen Direktlink zu PayPal.
Also wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und wenn wir von euch hören dürfen.
Und da das unsere Dezemberfolge ist, ist das nicht nur die letzte Folge für das Jahr 2025, sondern auch der Zeitpunkt, an dem wir nochmal Gelegenheit haben, euch zu sagen, danke, dass ihr hier dabei seid, danke, dass ihr uns hört, uns unterstützt, Fragen stellt und. Und vor allem wünschen wir euch eine schöne, möglichst besinnliche Weihnachtszeit, die genauso ist, wie ihr sie euch wünscht, und schon mal einen guten Rutsch, ein gutes Ankommen im neuen Jahr.
Das wünsche ich euch natürlich auch und danke auch an alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Schön, dass ihr dabei seid.
Wir danken euch ganz herzlich für eure Unterstützung.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.